Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
So, what do you see? Was sehen Sie da? German oder Englisch?
Deutsch oder?
Was sehen Sie da?
Sie haben die Farben. Blau ist Metall. Grün ist anorganisch. Und das andere ist organisch.
Das Orangen ist organisch.
Stefan de Krämer zeigt auf den Bildschirm seines Gepäckscanners. Es ist kurz vor 7 Uhr morgens in der Ankunftshalle am internationalen Flughafen von Brüssel. Einige Passagiere werden direkt zum Scanner geleitet. Zollkontrolle. Alle aufgegebenen Koffer, Kühlboxen und Taschen werden hier durchleuchtet. De Krämer weist seine Kollegen auf einen Koffer hin, der aus dem Scanner rollt. Dieser soll geöffnet werden.
Das kann Fleisch sein.
Der dunkle Fleck.
Ja. Hier und hier.
Im Visier der Zöllner steht Fleisch von Nutztieren, aber vor allem von Wildtieren wie Affen, Schildkröten, Stachelschweinen, Nagern und Schlangen. Also Bushmeat oder Viande de Brousse, wie das Fleisch vom afrikanischen Kontinent, welches von Tieren aus Wäldern und Savannen stammt, häufig genannt wird. Fleisch und Fleischprodukte dürfen nicht in die EU eingeführt werden, aus Gründen der Gesundheit und des Artenschutzes. Auch nach Obst, Waffen, gefälschten Medikamenten, Geld, Markenfälschungen und Drogen wird gefahndet. Der Großteil der Reisenden hat irgendwelche Nahrungsmittel dabei. Avocados, Maniok, Mangos, Erdnüsse, geräucherter Fisch, gegrilltes Hammelfleisch, Rinderhaut und eben auch Wildfleisch.
Madame, c'est des insectes dans. Oui,
c'est des insectes.
Non, ici.
Eine Zöllnerin beugt sich über eine geöffnete Kühlbox, zeigt auf einen Käfer, der sich schnell unter einem Haufen schwarz geräucherter Fische verkriecht. Sie drückt den Deckel wieder auf die Box und verstaut diese in einem riesigen Müllsack. Die Besitzerin, die aus Kinshasa eingereist ist, sieht der Zöllnerin entsetzt zu, versucht, ihre Sachen noch zu retten. Die Zöllnerin bleibt eisern. Selbst legale Ware wird beschlagnahmt, wenn sie von Käfern, Maden oder Fliegen befallen ist. Zu groß ist die Gefahr, dass sich die nicht heimischen Insekten hier ausbreiten. Die zweite Kühlbox der Frau wird ebenfalls durchsucht.
Madame, c'est interdit, eh? C'est interdit.
Die Zöllnerin zieht ein paar Plastiktüten raus, öffnet eine und schüttet den Inhalt auf den Metalltisch. Es sind halbgefrorene Fleischstücke. Sie nimmt eines in die Hand, blickt es ungläubig an. Es ist der Kopf einer Schildkröte.
Madame!
Insgesamt sind es Teile von vielleicht 20 Tieren. In der anderen Tüte Stücke eines kleinen Krokodils.
Krokodil?
Wieder wird alles konfisziert und die Daten der Frau aufgenommen. Diesmal wegen eines möglichen Verstoßes gegen das internationale Artenschutzübereinkommen, kurz CITES. Sie wisse bei dieser Arbeit nie, was das Team in den Koffern der Reisenden finden wird, sagt die Zöllnerin.
It's normally all the African flight that come through that's.
Normalerweise kommen mit den ganzen Flügen aus Afrika CITES-geschützte Tiere an. Für die Leute, in deren Gepäck wir das finden, ist es ganz normal, so etwas wie einen Affen oder eine Schlange mitzubringen. Manchmal bin ich wütend auf die Leute und sag ihnen, dass es sich um ein geschütztes Tier handelt. Und sie sagen dann, dass es doch so köstlich schmeckt. Es ist eine Diskussion, die kein Ende hat.
Die Frau, deren Gepäck durchwühlt wird, wirkt immer verzweifelter. Sie sagt, sie habe in Kinshasa viel Geld für das Fleisch bezahlt. Es sei für einen speziellen Anlass gewesen. Die Hochzeit ihrer Schwester stehe bevor. Deren Verlobter komme aus einer Region in der Demokratischen Republik Kongo, wo dieses Fleisch als Delikatesse gelte. Sie wollten bei der Feierlichkeit den Gästen Gerichte damit servieren. Doch nun muss die Reisende ohne die Zutaten für das Festmahl davonziehen. An diesem Tag im Dezember 2023 wurde das Gepäck aller Passagiere von 3 Flügen vom afrikanischen Kontinent und 2 aus China kontrolliert. Fast 194 Kilo Fleisch und Fleischprodukte wurden dabei beschlagnahmt. Wie viel davon sogenanntes Bushmeat war, ist ohne weitere Untersuchungen schwer zu sagen. Nicht alle Stücke sind so klar als Wildtiere zu erkennen wie die Schildkröten und das Krokodil.
Affenfleisch im Koffer. Illegaler Buschfleischhandel und seine Folgen. Von Laura Salm-Reiferscheid.
Jedes Jahr gelangen hunderte Tonnen afrikanisches Wildfleisch über europäische Flughäfen, aber auch per Post und Luftfracht in die EU. Der Großteil kommt aus Kongo, Kamerun, der Elfenbeinküste und der Zentralafrikanischen Republik. Um die Handelswege nachzuzeichnen, muss man verstehen, welche Rolle das sogenannte Bushmeat für die Kultur und Identität vieler Menschen spielt. Aber auch, welche Folgen der Handel für die globale Gesundheit und den Artenschutz haben kann. Mehr als 8000 Kilometer vom Brüsseler Flughafen entfernt, im Herzen der Demokratischen Republik Kongo, treten Souverain Basso und seine Jagdgefährten aus dem dichten Wald auf eine große Lichtung. Über seine Schulter hat Basso ein Gewehr geschlungen. Auf seinem Rücken schleppt er in einem Traggestell aus Lianen 2 Affen, ein großes Nagetier, ein Stachelschwein und eine kleine Antilope. Die Ausbeute ist mager dafür, dass die Truppe mehr als eine Woche im Wald unterwegs gewesen ist, sagt Basso. Vor allem große Tiere finden die Jäger nur noch selten.
Wir jagen tagsüber und bei Sonnenuntergang kehren wir in unser Lager zurück, wo wir das Feuer anzünden, kochen und putzen. Nachts gehen wir mit unseren Taschenlampen noch einmal in den Wald, um nach nachtaktiven Tieren zu suchen, bis zum Morgen. Manchmal schlafen wir mitten im Wald, egal ob es regnet. Ohne Schutz, ohne Zelt.
Weitere Jäger kommen aus dem Wald, breiten ihre Ware auf dem sandigen Boden aus. Die schwarzen Kadaver stecken auf Holzspießen. Meist werden die Tiere schon auf der Jagd geräuchert, damit das Fleisch nicht schlecht wird. Auf der Lichtung warten Männer und Frauen auf die Jäger. Sie stürzen sich auf die Beute, wollen die besten Stücke ergattern, um diese am nächsten Tag auf dem Markt von Yangambi, dem nächsten Dorf am Ufer des mächtigen Kongoflusses, weiter zu verkaufen. Jonas Nyumo hat sich unter die Leute gemischt. Er ist Forscher für die internationale Organisation Center for International Forestry Research, kurz CIFOR. Zusammen mit Kollegen hat er die Wertschöpfungskette von Wildfleisch von der Quelle bis zum Endverbraucher untersucht.
Nach dem kongolesischen Gesetz sind wir gerade in der Schonzeit. Das ist die Zeit, in der die Tiere sich vermehren. Schonzeit ist von August bis Mitte Dezember. In den Dörfern ist die Jagd aber die einzige Aktivität der Menschen. Deswegen respektieren sie die Schonzeit nicht und jagen weiter.
In Umfragen hat das Team herausgefunden, dass die Jäger nicht mehr wie früher überwiegend für den Eigenbedarf jagen, sondern nun den Großteil des Fleisches verkaufen. Mit dem Verdienst kaufen sie Haushaltswaren und weniger nährreiche Lebensmittel. Das hat zur Folge, dass vor allem Kinder in ländlichen Gebieten häufig mangelernährt sind. Auch ist die Jagd so nicht mehr nachhaltig. Verbote werden meist nicht durchgesetzt. Jäger dringen immer tiefer in den Wald ein, um Beute zu finden. Neue Straßen, die von Minenfirmen und Holzfällern gebaut werden, machen das möglich. Das Wildfleisch endet nun in den rasant wachsenden Metropolen der Demokratischen Republik Kongo und anderer Länder Zentral- und Westafrikas. Laut einem Bericht von CIFOR und anderen Organisationen werden im Kongo-Becken jedes Jahr schätzungsweise 4 bis 5 Millionen Tonnen Wildfleisch gegessen. Das entspricht etwa der Hälfte der Rinderproduktion in der EU.
Ja.
Jeanne ist vor 16 Jahren aus Kamerun nach Paris gezogen. Sie arbeitet als Sicherheitsbeamtin für ein Kaufhaus und ist angehende Modedesignerin. In ihren Augen ist afrikanisches Wildfleisch viel gesünder als das Fleisch von Zuchttieren.
Donc la viande bouche chez nous, nous on a grandi avec et on est fier de le manger.
Wir sind mit Buschfleisch aufgewachsen. Wir sind stolz darauf. Die Franzosen aber mögen das Fleisch nicht, weil es so riecht. Sie sagen, es sei Gift, obwohl es das nicht ist. Es ist ein sehr gutes Fleisch. Das sie zu schätzen wüssten, würden sie es selber probieren. Es ist sehr, sehr gutes Fleisch. Der Geruch, der Duft, den es verströmt, macht das Fleisch aus.
Selber bringt Jeanne kein Wildfleisch im Koffer mit. Aber wenn sie es in Château Rouge, dem afrikanischen Viertel von Paris, findet, dann kauft sie es. Auch in Brüssel wird das Fleisch in Matonge und Clemenceau, zwei Viertel, in denen afrikanische Supermärkte, Friseure und Boutiquen zu finden sind, heimlich unter der Hand verkauft und auch in einigen Restaurants angeboten. Auf der Karte stehen die Speisen allerdings nicht. Doch der Preis für das Wildfleisch ist hoch. So bietet eine Verkäuferin in ihrem kleinen Laden einen ganzen geräucherten Affen für 80 Euro an. Im Vergleich dazu bekommt der Jäger Souverain Basso im Kongo dafür gerade einmal 2 Euro. Am Markt in Kinshasa kostet der Kadaver dann schon um die 12 Euro. Den hohen Preis findet die Verkäuferin, die anonym bleiben will, gerechtfertigt.
Some people are bringing a little bit for their own consumption and some people are bringing a lot.
Manche Leute bringen nur ein bisschen für den Eigenbedarf mit und andere viel mehr für den Verkauf. Wir haben Leute gesehen, die 90 Kilo Buschfleisch dabei hatten. Das ist viel und war direkt für den Markt in Paris bestimmt. Es ist also eine Mischung. Es ist ein bisschen so, wie die Leute, die Cannabis mitbringen. Die einen wollen nur ein bisschen selber rauchen, die anderen dealen und machen ein Geschäft damit.
Annelies Chabert ist Veterinärmedizinerin und Epidemiologin. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem illegalen Wildtierhandel. Der Wert von am internationalen Schwarzmarkt gehandelten exotischen Haustieren, traditioneller Medizin, Labortieren, Elfenbein und Wildfleisch wird jährlich auf bis zu 20 Milliarden Dollar beziffert. Allerdings sieht die Forscherin keine Parallelen zwischen den Leuten, die Wildfleisch in die EU bringen, und den organisierten kriminellen Netzwerken, die etwa mit den Schuppen von Schuppentieren und Hörnern von Nashörnern handeln und in Verbindung mit Drogen- und Waffengeschäften stehen. Die Verkäufer von Wildfleisch und ihre Kunden finden immer öfter auf Social-Media-Plattformen zusammen. Georgia Kate Maloney, eine Doktorandin von Chabert, hat das Dark Web und Social Media nach Bushmeat-Verkäufern durchsucht. Im Dark Web sei sie nicht fündig geworden. Das zeigt, dass die Beteiligten nichts Verbotenes in dem Geschäft sehen. Und so gibt es auch nichts zu verstecken. Auf Facebook war die Suche ergiebiger. Insgesamt wurde da das Fleisch von 25 Arten angeboten. Darunter auch geschützte Tiere wie Krokodile und Schuppentiere. Letztere zählen zu den am meisten illegal gehandelten Säugetieren.
This PhD student analyzed 6 pages, Facebook pages, and look at what was sold on a regular basis.
Die Doktorandin hat 6 Facebook-Seiten analysiert und sich angesehen, was regelmäßig verkauft wird und ob es möglich ist, von außerhalb des Landes zu kaufen. Sie hat die verschiedenen Verkäufer kontaktiert und die haben gesagt, es sei kein Problem. Sie könne es kaufen und sie verschicken es dann per Post. Das zeigt einfach, wie leicht es war, Fleisch online zu kaufen. Deshalb haben wir die Frage gestellt, ist der Online-Markt der neue Web-Market? Denn mit dieser Online-Dimension wird es immer schwieriger zu wissen, welche Wege das Fleisch nimmt, wenn es per Post geschickt wird.
Weil die Einfuhr von bedrohten Tieren in die EU unter anderem aus Artenschutzgründen Konsequenzen haben kann, müssen Reisende, die etwa am Flughafen in Brüssel mit einem CITES-gelisteten Tier erwischt werden, eine Strafe zahlen. Für die ebenfalls verbotene Einfuhr von Hühnchen oder Lamm in der Regel aber nicht. Doch für die Zöllner an den Flughäfen ist es mit dem bloßen Auge oft nicht ersichtlich, um welche Tierart es sich handelt.
And then there's
Es werden zum Beispiel häufig Riesenhamsterratten gefunden. Ihre Taxonomie ist nicht wirklich geklärt. Aber dank der Genetik hatten wir eine Art dabei, die bisher noch gar nicht formal als Art beschrieben worden war. Und durch die Genetik können wir auch die Herkunft bestimmen. So wissen wir, dass dieses Tier aus Kamerun kam.
Die Biologin Sophie Grisels vom Brüsseler Institut für Naturwissenschaften nimmt für ein Projekt zusammen mit ihren Kolleginnen Proben von den am Flughafen beschlagnahmten Fleischprodukten. So können sie später im Labor mit Hilfe von DNA-Analysen die Tierart bestimmen. 208 Proben aus den ersten 6 Monaten des Projektes wurden bisher analysiert. Die vorläufigen Daten zeigen, dass 70% davon Nutztiere waren, 30% Wildtiere. 6 Proben kamen von gelisteten Tieren, darunter ein schwarz-weißer Stummelaffe, ein Baumschuppentier und ein Nilwaran. Die Forscherinnen wollen auch herausfinden, welche Krankheitserreger das Fleisch mit sich trägt, die potenziell auf Menschen oder Tiere in Europa übertragen werden könnten. Schlechte Hygienemaßnahmen, die nicht regulierte Schlachtung und Handhabung und der lange Transportweg von Wildfleisch können zu Bakterienbefall und Nahrungsmittelvergiftungen führen. In früheren Untersuchungen von Wildfleisch wurde die Präsenz von Viren, etwa Affenpocken und afrikanische Schweinepest, nachgewiesen. In einer Studie vom Institut für Naturwissenschaften aus dem Jahr 2020 haben die Forscher unter anderem das Fleisch von einem Affen untersucht, welches sie undercover in Brüssel gekauft hatten.
For example, in that the Brazos monkey, we found like an arterivirus.
In der Brasameerkatze haben wir beispielsweise ein Arterivirus gefunden, von dem wir wissen, dass es in Afrika in diesen Affen vorkommt. Und so ist es schön, naja, schön ist nicht das richtige Wort, aber es ist gut, dass wir zeigen konnten, dass das Virus mit dem Fleisch nach Europa importiert wurde und wir es hier noch feststellen konnten. Es ist auch noch nicht bekannt, ob diese Viren Menschen infizieren können oder nicht. Es wurde noch nie nachgewiesen, aber man erwartet, dass es irgendwann passieren wird. Genauso wie wenn man Proben von Fledermäusen nimmt. Da findet man jedes Mal eine ganze Palette an Coronaviren. Die meisten davon sind noch nie in Menschen aufgetaucht. Aber wenn es doch mal passiert, wissen wir alle, wie es dann weitergeht.
In den meisten Fällen sei das importierte Wildfleisch jedoch geräuchert, was Keime abtötet. So sei eine Krankheitsübertragung auf Menschen in Europa eher unwahrscheinlich, sagt Grisels. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Und wenn es dann doch mal passiert und sich daraus ein großer Ausbruch entwickelt, wäre das natürlich verheerend. Um dem vorzubeugen, ist es deshalb auch so wichtig zu wissen, welche Erreger eingeschleppt werden. Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass in den Herkunftsländern des Fleisches Erreger von Tieren auf Menschen überspringen. Die Jäger nehmen die Kadaver aus und zerlegen sie, kommen so in engen Kontakt mit dem Blut.
For instance, HIV came from SIV, so simian immunodeficiency virus.
HIV zum Beispiel kam von SIV, also simianes Immundefizienzvirus. Da gab es eine klare Verbindung zur Bushmeat-Jagd. Jeder spricht über die Auswirkungen von Covid-19, was wahrscheinlich auf eine Mensch-Tier-Schnittstelle zurückzuführen ist. Wir sollten aber auch die Auswirkungen von HIV in Betracht ziehen. Dieser Ausbruch geht immer weiter, er ist noch immer präsent. Und wir sollten uns daran erinnern, dass dieser auch vom Kontakt zwischen Menschen und Wildtieren stammt.
Erklärt Annelies Chabert, die als Dozentin an der Uni von Adelaide in Australien One Health unterrichtet. Vor einigen Jahren wurde sie aufgrund ihrer Expertise vom Zoll zu einem Pariser Flughafen gerufen. Ein Reisender hatte eine ganze Ziege im Koffer und habe nicht verstanden, warum er das Fleisch nicht nach Frankreich einführen dürfe. Das Tier sei erst kurz vor dem Flug geschlachtet und ausgenommen worden. Es sei also ganz frisch. Doch egal wie frisch, mit dem Fleisch von Nutztieren können Krankheiten wie die afrikanische Schweinegrippe oder Maul- und Klauenseuche eingeschleppt werden. Werden lokale Nutztiere angesteckt, hätte das schwere wirtschaftliche Folgen. Thank you. Auch wenn der illegale Import und Verzehr von Wildfleisch Probleme mit sich bringen kann, scheint ein reines Verbot nicht zu reichen, um den Handel zu unterbinden. Vielmehr müssen wir in Europa unseren Blick weiten und genauer hinsehen, warum manchen Menschen das Fleisch aus ihrer Heimat so wichtig ist. Befragte aus Kamerun und Kongo finden, dass afrikanisches Wildfleisch in der EU legal zu kaufen sein sollte, auch wenn manche das Fleisch nicht einmal selber essen. Zumindest Fleisch von Tieren, die nicht gefährdet sind, sollte erlaubt sein, etwa von gewissen Nagern. Sie sehen aber auch, dass die Ursprungsländer des Wildfleisches mehr unternehmen müssen, um EU-Regeln bezüglich Biosicherheit und Artenschutz zu erfüllen, um überhaupt die Voraussetzung für einen möglichen internationalen Handel zu schaffen.
The resounding bottom line here is that the groups of African participants.
Die Gruppen afrikanischer Teilnehmer, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, dass sie nicht damit aufhören werden. Egal wie hoch die Strafe, egal was die Risiken sind, werden sie nicht aufhören, afrikanisches Wildfleisch zu essen. Wir können natürlich versuchen, Aufklärungskampagnen zu fahren und über Gefahren von Fleisch zu unterrichten. Ich sage das unter Anführungszeichen, welches keine EU-Veterinär- und Gesundheitschecks durchläuft. Aber am Ende ist es meiner Meinung nach unrealistisch zu erwarten, dass Menschen, die aus Afrika nach Europa emigrieren, nicht mehr das Fleisch essen wollen, das aus Afrika kommt. Es muss eine Diskussion geben über Bestimmungen, die besser funktionieren als einfach Zollbeamte, die zufällig Fleisch abfangen. Bis also eine richtige Diskussion stattfindet, wird es keine Änderungen geben. Denn im Moment strömt dieses Fleisch einfach in die EU vorbei an dem System, das für legale Fleischimporte entworfen wurde.
Sandrella Morrison-Lanyau hat für eine Studie in Amsterdam ansässige Ghanaer zu afrikanischem Wildfleisch befragt. Mithilfe von moderierten Gruppendiskussionen wollte die EU-Biosurveillance-Expertin von der Universität Utrecht herausfinden, was die treibenden Faktoren für den Konsum des Fleisches sind. In ihren Augen ist es eine Gefahr, die afrikanische Diaspora nicht in die Diskussion mit einzubeziehen. Denn so werde die Menge, die importiert wird, unterschätzt und damit auch das Wissen über potenzielle Erreger. Der Forscherin ist allerdings bewusst, wie sensibel das Thema in der EU ist, vor allem was die Stigmatisierung der Konsumenten angeht. Medien berichten oft negativ über afrikanisches Wildfleisch. Schon der Begriff Bushmeat hat eine negative Konnotation und wird meist in Zusammenhang mit Infektionskrankheiten wie Ebola erwähnt. Forschung wie jene von Morrison-Lanyau und Chabert kann leicht als politische Waffe benutzt werden, um aus einem Biosicherheitsthema ein Immigrationsthema zu machen.
Mir ist besonders aufgefallen, dass die Teilnehmer der Fokusgruppen auf die gesundheitlichen Vorteile des Fleisches, an das sie gewohnt sind, hingewiesen haben. Sie haben das Gefühl, dass das Fleisch gesünder ist. Sie haben die Worte bio, sauberer, magerer verwendet, weil es eben aus der Wildnis kommt. Es ist genauso wie hier in Europa, wo schon immer gejagt wurde. Man jagt das, was es gibt, wächst mit diesem Fleisch auf und ist dann daran gewöhnt. Es ist nicht anders als in Europa, wo jetzt so viel Wert auf Bio-Nahrungsmittel gelegt wird. Sie wollen dieses Fleisch aus Afrika, weil sie wirklich das Gefühl haben, es ist besser für ihre Gesundheit.
Manche Speisen mögen für die einen unappetitlich erscheinen, für die anderen sind es aber Delikatessen oder gar Statussymbole. Wenn das Fleisch aus einem europäischen Wald kommt, ist es gesundes Wild. Aus dem Regenwald in Kamerun wird es zu gefährlichem Bushmeat? Essen ist überall auf der Welt ein wichtiger Teil der Identität. Theodore Treffon ist Forscher am Afrika-Museum im belgischen Tervuren und hat Jäger, Konsumenten, Waldbewohner und Städter in Kongo zu Bushmeat befragt und ein Buch darüber geschrieben.
It's easier to look at the legal and institutional frameworks than social norms.
Es ist einfacher, sich die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen anzusehen als soziale Normen. Für Europäer, Amerikaner, Weiße im Allgemeinen ist es schwer zu begreifen, warum Menschen so daran festhalten, Buschfleisch zu essen. Es ist mehr als Geld, es ist mehr als Familie, es ist mehr als Tradition, es ist mehr als ein bloßes Nahrungsmittel. Es sind alle möglichen Dinge zusammengenommen. Und so ist meine Herangehensweise bei der Studie von Wildfleisch eine integrierte, holistische. Sonst hat man einen Silo-Effekt. Also, wenn man es aus der Perspektive der öffentlichen Gesundheit, der Strafverfolgung, der Wirtschaft, wo man Kadaver zählt, betrachtet. All das spielt keine Rolle. Was wirklich zählt, sind die Menschen, die es essen. Warum essen sie es? Warum handeln Leute damit? All diese sich überschneidenden Motive haben sehr viel mit der wahren Dynamik zu tun, die die zentralafrikanische Gesellschaft leitet.
Die Gründe für den Konsum von afrikanischem Wildfleisch in Europa sind ähnlich vielfältig wie in West- und Zentralafrika. Auch hier scheint der kulturelle Aspekt besonders bedeutend. Passion etwa möchte, dass seine Kinder, die in Belgien geboren wurden, ihre Wurzeln kennen, die Verbindung zu ihrer Heimat Kongo nicht verlieren. Und so setzt sich die Familie regelmäßig zu traditionellen Gerichten zusammen, darunter auch Speisen mit Wildfleisch.
Ici, ils resteront toujours étrangers, quelle que soit la façon dont ils vont vivre ici.
Hier werden sie immer Fremde bleiben, egal wie sie hier leben. Wir versuchen ihnen immer zu zeigen, woher wir kommen, dass sie auch unsere Werte verstehen, die sich von den Werten hier unterscheiden können. Und wenn wir zusammen sind, essen wir zu Hause, wir denken gemeinsam, wir reflektieren gemeinsam und zumindest haben wir unsere Kultur, die wir hierher bringen. Ohne zu vergessen, dass wir auch die Kultur, die uns hier willkommen geheißen hat, integrieren und dafür auch Danke sagen. Der Vorteil, den wir haben, ist, dass wir zwei Kulturen haben und unsere Kinder wachsen mit zwei Kulturen auf. Die Kultur, die sie hier aufgenommen hat, und die Kultur, die wir ihnen zu vermitteln versuchen. Und deshalb bringen wir sie von Zeit zu Zeit zu uns nach Hause, zeigen ihnen Dinge, die sie nicht kennen, und sie bringen sie hierher zurück. Sie sind kleine Belgier, aber sie bleiben immer noch Afrikaner.
Jean-Pierre Ngongo hat nachhaltiges Waldmanagement an der Universität von Kisangani in Kongo studiert und verbringt zurzeit einige Monate an einer Brüsseler Universität, um Blattproben für seine Doktorarbeit zu analysieren. Bis heute erinnert er sich, wie er in seinen Schulferien mit erfahrenen Jägern aus einem Dorf auf die Jagd ging. Die Gruppe schoss einen Affen und einen Ducker. Diese afrikanische Antilopenart wird im lokalen Dialekt Mingela genannt. Er schenkte einen Teil des Fleisches an den Chief, die Dorfbewohner und seine Familie. Den Rest verkaufte er und kaufte sich im Gegenzug Schulsachen. Bis heute erinnert sich das Dorf an seine Großzügigkeit und heißt ihn bei jedem Besuch willkommen.
La viande communément appelée chez nous Mingela, c'est une viande qui...
Das Fleisch eines Mbengela verbinden wir mit Familienbräuchen. Wenn die Familie dieses Fleisch findet, bereitet es Freude, stärkt den Zusammenhalt und erinnert uns an vergangene Familienereignisse. Bushmeat wird in unserer Kultur am häufigsten konsumiert. Für mich ist es sehr wichtig. Wenn ich das Fleisch esse, weckt es schöne Erinnerungen an meine Familie. Wenn ich hier in Europa welches finden würde, bräuchte ich zum Tanzen keine Musik mehr.
Ngongo sieht in Wildfleisch eine Bereicherung für die Gesellschaft seiner Heimat. In Belgien kauft er jedoch keines. Durch sein Studium weiß er, was die unkontrollierte Jagd für das Kongo-Becken bedeuten kann. Ein Handel also mit Konsequenzen. Für die Gesundheit der Menschen, aber auch für die biologische Vielfalt in den Ursprungsländern. Noch sind die kulturellen und soziopsychologischen Faktoren, die den Konsum von Buschfleisch beeinflussen, nicht ausreichend erforscht. Dabei könnten gerade diese Ergebnisse dabei helfen, die globale Kommerzialisierung einzudämmen.
Affenfleisch im Koffer. Illegaler Buschfleischhandel und seine Folgen. Von Laura Salm-Reiferscheid. Es sprachen Britta Steffenhagen, Robert Frank und Katharina Merschel. Ton Alexander Brennecke. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Jana Wuttke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.
Diese Recherche wurde unterstützt vom Journalism Fund Europe.